Jo, hallo zusammen zu unserem Poke-Talk. Und ich muss euch folgende Geschichte am Anfang erzählen. Ich war auf einer Messe in Hamburg und zwar mit meiner Tochter, 9 Jahre alt. Und sie stand da in der Ecke, zeigte auf eine Frau und sagte, guck mal, Papa, hier machen auch Mädchen mit. Und daraufhin war diese Dame im Kelsey-Trikot und hat sie gesagt, guck mal, die mag Football. Und ich glaube auch, die mag Pokémon. Und kannst du die nicht mal einladen, Papa? Weil an dem Pokémon-Stammtisch, muss man wissen, den wir am Abend zuvor hatten, sind nur Männer gekommen. Und diesen Poke-Talk hören 99,8%. So. Wir haben dich aber nicht eingeladen heute, weil du eine Frau bist. Wir haben dich eingeladen, weil du eine Leidenschaft für Pokémon hast, weil wir gesagt haben, Mensch, jemand, der so eine Instagram-Größe ist, müssen wir hier haben. Aber bevor wir dich begrüßen und dass der Henna es gleich wahrscheinlich ganz charmant und hervorragend macht, sage ich erstmal, moin Henna, schön, dass du auch da bist.
Hallo, wie immer freue ich mich, wenn Gäste Liebe bekommen. Tani, ich freue mich, dass du da bist, dass wir es heute geschafft haben, uns mal kennenzulernen. Wir sind uns nämlich die längste Zeit irgendwie ja, gar nicht so wirklich über den Weg gelaufen. Deswegen heute auch eine schöne Gelegenheit für mich. Ich freue mich, dabei zu sein.
Das ist aufregend, ne? Also erstmal hallo an alle, die jetzt zuhören, zu sehen, wie auch immer. Schön, dass ich dabei sein darf. Und schön, dass auch aufgefallen ist, dass es ein Kelsey-Trikot war. Weil es war ja in den, oder ich sag mal, die Chiefs sind ja in schönen Warnfarben. Rot mag ich sehr gerne. Und ich bin da gerne im Trikot rumgehüpft und Hamburg war ja generell auch sehr, sehr schön und ja, cool, dass ich mit meinem Trikot aufgefallen bin und schön hier zu sein und mit euch hier einen lockeren Talk zu haben. Danke, dass ihr dabei seid.
Ja, so soll es doch sein. So, wir müssen direkt reingehen. Also, wer uns gerade bei YouTube sieht, wird sehen, es ist sehr Pikachu-lastig, aber da kommen wir doch auf jeden Fall nochmal zu. Was mich direkt interessiert ist, du bist anscheinend auch mit Ivan verbandelt von den B-Brothers, weil im Hintergrund in völligem Stolz hängen nämlich 2 Bilder, die von ihm sind, wenn ich mich nicht täusche, die es auch als Aufkleber gibt, aber du hast sie da ganz groß im Rahmen. Ist es ein Original?
Es sind keine Originale, es sind die Prints, also die geprinteten und die gibt es ja auch nur jeweils 49 Mal. Ich meine 49 Mal. Ja, aber ich meine, es sind 49, weil der Ivan steht auf ungerade Zahlen. Es war tatsächlich das letzte Set. Das heißt, ich habe beide, ich glaube, in der Nummer 46. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ich die habe, weil auch die sind ja limitiert. Ich habe leider kein Original. Ich habe drüben in meinem Wohnzimmer, weil wir sind hier in meinem Pokémon-Zimmer. Achtung, ich habe als Frau ein Man-Cave, sage ich immer ganz frech. Ja, ich habe ein Pokémon-Zimmer und ich habe im Wohnzimmer tatsächlich noch einen Ivan hängen. Ja, ich bin großer Fan von Ivan, das weiß er auch. Und habe auch tatsächlich alle meine Bilder, die ich habe, auch als Sticker und schicke die natürlich auch immer gerne mit, wenn ich Pakete verpacke oder wenn ich auf Messen bin, dass ich das Kiddies in die Hand drücke, weil die Sticker einfach super schön sind. Und ja, ich seine Kunst übelst abfeier und ich glaube, jeder, der den Ivan nicht feiert, der hat irgendwas an den Augen, glaube ich. Also Grüße gehen raus an den Ivan. Ja, und die Bilder hängen tatsächlich nicht, sie stehen und sie sehen unfassbar gut aus. Ich liebe sie. Ich liebe beide, das Fucked Up True und das Happy True, wobei ich das Happy True noch mal ein bisschen schöner finde.
Aber du siehst unseren Blicken, den Neid, den wir gerade empfinden, weil wir sind beide, wie du sagst, auch Riesenfans und bei Andreas weiß ich ja, dass er auch schon mal versucht hat, so ein Bild mal zu bekommen. Es ist aber, ja,
also die
sehr, kriegt, sehr schwer.
Die kriegt man leider nicht mehr. Also das heißt, er malt ja auch immer wieder neue Kunst, wo es ja immer ein Original gibt. Und dann gibt es ja immer, so wie er es halt festlegt, weil ich habe zum Beispiel ein Bild, da ist Ash mit Pikachu drauf. Das ist so quasi der Moment, als Ash sein erstes Pokémon bekommt. Ein wunderschönes Bild. Das habe ich im Wohnzimmer hängen und das gibt es 99 Mal. Und er malt ja immer neue Bilder. Also das heißt, wenn ihr da schnell seid und ihr sagt, ey, das ist ein Bild, das möchte ich mir unbedingt hinhängen, gönnt euch das, ihr werdet es auf jeden Fall lieben. Und ja, ich glaube, es ist nicht mein letztes Bild von ihm.
Gut, aber jetzt haben wir ja nicht Ivan eingeladen, sonst haben wir die Tani eingeladen. Also, wer Ivan und Niki sich das anguckt, Kiki sich das angucken möchte, guckt jetzt ZDF, König der Sammelkarten, erst uns zu Ende anhören, dann kann man sich das angucken. Schöne Reportage in der ZDF-Mediathek. Ja. Die haben schon genug Fame. Jetzt geht es erstmal um dein Fame. So, das ist viel wichtiger.
Genug,
so,
ja.
Ich habe gesagt, du bist eine Instagram-Größe. Warum Instagram und wie bist du dazu gekommen und warum hast du das eigentlich angefangen, so Content Creation zu machen?
Boah, das ist eine Frage, die kann ich jetzt gar nicht so in einem ganz kurzen Satz erklären. Das fing eigentlich, oder ich bin Sammlerin, seit ich 11 bin. Also wir gehen zurück ins Jahr 1999. Es fing natürlich alles an, wie wir 90er-Kinder das halt alle wissen. Mit den Spielen, mit der Serie. Dann kamen im selben Jahr noch die Karten raus und ja, was soll ich sagen? Ich liebe Pokémon, seitdem ich Kind bin, weil ich sehe auch heute immer noch Kinder, die zu mir kommen, die sagen, hey, wir sammeln Pokémon und die fangen aber viel früher an. Ich hätte damals gar nicht viel früher anfangen können. Erst als ich 11 war, kam das ja alles raus und damals war ich halt schon, sag ich mal, als 11-Jährige, da weiß man schon, dass man mit Sachen halt schon ein bisschen besser umgeht. Ich habe auch mit meinen Karten nie wirklich bespielt, weil ich damals auch nicht wusste genau, wie das Spiel geht. Ich habe meine Karten einfach gesammelt und fand auch damals schon immer die Karten cool, die alle meine Freunde cool fanden. Ist halt so. Ja, na klar, mag man als Mädchen natürlich auch die süßen Pokémon, aber ich mochte natürlich auch die starken, coolen, die Pokémon, die wirklich jeder haben wollte. Und ich habe halt damals ganz normal auf dem Schulhof auch Pokémon getauscht, so wie wir es halt alle kennen. Und ich habe, glaube ich, bis 21 ungefähr habe ich gesammelt. Ich habe tatsächlich auch das große Glück, dass ich aus einer Sammlerfamilie komme. Meine Oma hat mich immer so ein bisschen auf den Flohmarkt gelockt, weil die selber Ü-Eier-Figuren gesammelt hat. Und damit wir Kiddies halt einfach mitkommen auf den Flohmarkt, wir durften uns dann immer Pokémon aussuchen. Also ich habe noch einen Bruder und der hatte natürlich dann auch das große Glück, dass er davon profitiert hat. Ich habe auch zusammen mit ihm damals das Sammeln angefangen. Und auf jeden Fall, das ging so ungefähr so bis 2001 bei mir und dann war es jetzt nicht so, dass meine Pokémon-Leidenschaft sofort aufgehört hat, weil es war einfach so, mein Taschengeld war jetzt nicht so üppig, dass ich mir da immer die Packs kaufen konnte, weil klar, die waren damals nicht so teuer wie heute, aber es war halt für ein Kind trotzdem teuer, da immer Packs zu kaufen. Und ich habe trotzdem immer noch die Spiele gespielt und die Serie natürlich geguckt. Und alles, was um Pokémon passiert ist, habe ich immer alles mitgenommen. Nur Karten habe ich irgendwie nicht mehr gekauft oder geschenkt bekommen oder wie auch immer. Da war der Fokus gar nicht mehr so da. Und dann sind die Karten, also ich hätte die nie weggegeben, weil ich kenne natürlich auch Leute, die dann sagen, oh Gott, meine Mutter hat die weggeworfen oder...
Ja, schwieriges Thema. Also da können wir bitte drüber skippen, ja? Also bei
da gehen wir gleich noch mal ganz tief rein, Henners. Da bin gespannt, was da passiert ist und wie das Verhältnis deiner Mutter ist.
Oh, aber das sind ja Geschichten, die man ja sehr oft hört. Und bei mir wäre das nie ein Thema gewesen, weil meine Karten, auch wenn die nicht mehr bei mir im Fokus waren, die waren mir heilig. Also gerade die Holos, weil ich glaube, meine Bullkarten, die sind dann vielleicht auch ein bisschen aus dem Fokus geraten, aber meine Holo-Karten, die waren immer in diesem alten Retro-Base-Binder, der mit vier Fächern, dieser kleine Binder, dieser ganz Retro, der drüben auch in meiner Vitrine steht, da waren die immer drin und die sind halt in der Schublade verschwunden. Also, aber trotzdem habe ich die ab und zu mal angeguckt und so, aber die hätte ich nie weggegeben oder verkauft oder geschweige denn irgendwie weggeworfen oder irgendjemanden gegeben. Und dann kam 2019 war, glaube ich, bei mir der Peak, wo es wieder interessant wurde, weil damals, wer es halt weiß, da kam der Film Detective Pikachu raus. Und bei mir war ein paar Jahre zuvor immer ganz groß das Thema Pokémon Go. Und ich muss halt dazu sagen, meine ganzen Freundschaften, so auch in dieser Pokémon Go-Zeit, das hat sich alles auf Pokémon irgendwie bezogen. Also meine ganzen fast alle meine Freunde habe ich irgendwie durch Pokémon kennengelernt und somit auch hatte ich halt sehr gute Freunde, die mit mir Pokémon Go immer gespielt haben. Und dann kam halt dieser Pokémon-Film raus und mit meinen Pokémon Go-Freunden bin ich dann in diesen Kinofilm 2019 gegangen und habe einen Booster bekommen zu meinem Kinoticket. Und dann saß ich da in einem Kinositz und habe einen Booster geöffnet und dann können vielleicht auch die Leute von früher, können da vielleicht auch ja, so ein bisschen mitfühlen, weil es war ja früher auch so mit dem, mit den alten Blackstar, mit den Blackstar-Promos vom ersten Film oder mit dem Ancient Mew, was ja vom zweiten Kinofilm ist, wobei da ja immer so ein bisschen, hä, von welchem war das jetzt? Aber das Ancient Mew war ja tatsächlich vom zweiten Kinofilm, aber es war ja normal früher üblich, dass man halt im Kino zum Ticket halt etwas bekommen hat. Und dann saß ich da 2019 im Kino und habe einen Booster geöffnet. Und ich war als erwachsene Frau auf einmal super in meine Kindheit wieder reinversetzt und habe gedacht, boah, voll krass. Und habe dann zu Hause in derselben Kinonacht ja tatsächlich noch meine allerersten gegradeten Karten gekauft. Ich habe in dieser selben Kinonacht, war ich so in diesem, boah, krass, und ich habe ja meine Karten noch, und das hat mich so wieder in meine Kindheit versetzt. Und natürlich, wenn man eine Vintage-Sammlerin ist, dann will man natürlich auch wieder die alten Karten und die einen versetzt haben, hey, das waren ja die Karten, Base-Set, so, das sind die Karten, wo man angefangen hat. Ja, ich habe tatsächlich drei Base-Set-Karten in der PSA 9er Bewertung in derselben Nacht noch gekauft oder an demselben Abend. Und das war der Startschuss zu dem, dass ich so ein bisschen in diese Sammlerszene wieder reingekommen bin, weil ich habe tatsächlich sehr viele Karten dann auch gekauft. Also das waren meine ersten gegradeten Karten, aber ich habe dann sehr viel natürlich Vintage-Karten gekauft und kam dann an einen sehr guten Freund, mit dem ich auch heute noch sehr gut befreundet bin. Und der war damals schon drinne so in dieser ganzen Pokémon-Szene, und der war auch in so einer, ja, in so einer Pokémon-Gruppe, die vielleicht den einen oder anderen sogar bekannt ist. Das ist so eine High-End-Pokémon-Gruppe. Der war da schon immer irgendwie drinne, und deswegen hat er mich so ein bisschen mitgenommen in diese Szene und hat immer gesagt, meine Karten aus der Kindheit, die musst du alle graden lassen und pipapo. Ja, und der hat mich dann so indirekt immer so ein bisschen mit reingeholt, und der hat zu mir gesagt, hey, du bist eine Frau, du hast geile Karten, warum zeigst du das nicht auf Instagram?
Er hat geil, ich hatte die Frage schon wieder vergessen. Ja, ja. Es ging um Instagram. Genau, ja, richtig.
Ja, das war ja, ich muss da immer so ein bisschen ausholen, weil das war eigentlich so der Grund. Der hat mir das gesagt, der hat mir das schon 2019 gesagt, aber es hat bei mir doch, weil ich war so 2019 in der Zeit, da wollte ich keine öffentliche Präsenz haben. Ich war eher so immer der Underdog. Ich hatte auch kein Facebook zu dieser Zeit. Ich hatte nicht mal einen PC, ich hatte nur ein iPad oder so. Also ich war gar nicht so dieses, das war bei mir noch nicht so irgendwie. Und es hat dann tatsächlich sehr lange noch gedauert. Also, und zwar genau, um genau zu sein, bis zum Hype 21. Ja, wir kennen alle diesen Hype, ja. Und in diesem Hype habe ich tatsächlich mein Instagram dann erst erstellt. Und dann habe ich zu meinem Freund, übrigens, der heißt Samir, ich sende ganz liebe Grüße an meinen Freund Samir, ohne den ich hier überhaupt gar nicht sitzen würde und das Ganze auch gar nicht hier so hätte, wenn er nicht die ganze Zeit mir mehr oder weniger in den Arsch getreten hätte. Hey, mach das doch mal. Ich glaube, das könnte echt gut sein, und Instagram, da machst du geile Deals und pipapo. Wie gesagt, es hat noch 2 Jahre dann gedauert bis zum Hype. Dann hatte ich im Hype gesehen, musste ich mir dann auch Nachrichten und Kommentare auch gefallen lassen, die dann gesagt haben, oh, ein Hype-Häschen, da sind sie wieder und die nehmen den Hype mit und pipapo. Ja, aber nur Instagram-mäßig. Also ich war seit 2019 im Hobby und habe dann Instagram erst für mich im Hype, hey, ich zeige, was ich habe. Ich bereue es heute ein bisschen. Also nicht nur ein bisschen, ich bereue es schon sehr stark, weil jetzt stellt euch mal vor, ich hätte das schon 2019 angefangen. Dann wäre es noch mal.
So kann man ja immer denken, ne? Also ich glaube, das ist ja.
Ja,
wenn also man noch nie
froh,
aufgehört,
dass ich angefangen
seit
habe. Also das muss man ja auch sagen. Aber ich hätte schon gerne ein bisschen früher angefangen. Ja, und so kam ich zu Instagram, und das ist ja eigentlich der Grund, warum man anfängt, weil ich habe mich ganz am Anfang, als ich mich bei Instagram angemeldet habe, ich habe mich Tani Cards genannt. Das war mein allererster Instagram-Name, und ich wollte anderen Sammlern, weil ich wusste ja, ich bin nicht die Einzige, die Pokémon-Karten toll findet. Ich wollte anderen Leuten oder anderen Sammlern zeigen, hey, das sind meine Karten, lass mal ein bisschen über Pokémon reden oder in Kontakt treten. Einfach eine kleine Community irgendwie aufbauen. Und das, dann habe ich mich ziemlich schnell in Poketani genannt, weil ich dachte, das spiegelt so ein bisschen, also im Namen liest man dann raus, hey, die mag Pokémon und Tani heiße ich halt nun mal. Und dass man halt, ja, zumindest eine Verbindung hat, wo kann man die Olle da irgendwie rein, also in welche Schiene kann man sie irgendwie reinstecken. Und dann hieß ich dann jahrelang tatsächlich so, bis ich mich dann umgenannt habe aus vielleicht Gründen, die vielleicht Leute auch wissen. Also es gab ja so eine mehr oder weniger so eine Bannwelle, die gab es auch nur auf Instagram, wo es um Poke, Poki, Pokémon im Instagram-Namen ging. Und mir war das damals zu heikel. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon eine echt große Community aufgebaut. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich so 5.000 oder 6.000 Leute, die mir folgen auf meinen Reisen. Und es war mir zu heikel. Also mir bedeutet das Ganze schon echt viel, dass Leute das auch so feiern, was ich mache. Und dann ist mehr oder weniger aus der Not heraus mein neuer Name entstanden. Durch Hilfe vom lieben Tim, dem Professor Eich. Ganz liebe Grüße gehen raus. Wir waren in Amerika, in Chicago, weil wir auf der National waren. Ich komme ja ziemlich rum auf der Welt und der Tim war zufälligerweise auch in Amerika. Und wir standen auf dem Parkplatz vom Target. Und ich war total deprimiert, weil ich ja meinen Namen irgendwie abgeben musste. Und dann sagt er, ey, Alde, was regst du dich so auf? Nenn dich doch einfach Tanichu, hat er dann einfach so gesagt. Da sag ich, oh mein Gott, das ist ja total genius, habe ich gedacht. Dann sag ich, ich mach daraus einen Vor- und einen Nachnamen. Tani und den Nachnamen Chu. Wie geil ist das denn? Und dann habe ich mich aus dieser Not heraus Tanichu genannt und mag meinen Namen sehr, sehr gerne und ich möchte auch nicht mehr weg und finde es irgendwie süß, weil ich meine, diejenigen, die mich hier sehen auf YouTube oder die mich nicht nur hören, sondern auch sehen, wissen, ich sitze hier in einem ziemlich gelben also hier ist ja sehr vieles gelb, weil ich Pikachu doch sehr, sehr mag.
So, ich dachte wegen des Simpsons, aber nein, es ist Pikachu, okay.
Pikachu mag ich sehr gerne und ich finde das passt ganz gut zu mir als Person, ja.
Da haben wir beide eine Parallele. Es ist folgendermaßen, der Boxes, der ja nun für Investing steht, hat damals zu mir gesagt, ja, wie nennen wir dich denn? So, und da hatten wir das Problem, dass wir so keinen richtigen Namen für mich hatten. Und da war dann relativ klar, es war auch ein genialer Moment von ihm, er sagte, du bist immer so emotional dabei. Also nach dem Motto, ich habe ja immer nicht so, weiß ich nicht, ich hatte ja diese Nostalgie nicht. Ich war so im Modern Cards so ganz hart drin und habe immer gesagt, das ist geil, das ist doof, das ist super. Ich weiß gar nicht, was ihr habt und bla bla bla, weil ich diesen Nostalgie-Effekt nicht hatte. Ich erlebe Pokémon ja gerade neu und deswegen sehe ich Dinge einfach anders als andere Leute, weil ich halt jetzt ein erwachsener Mann bin. Und dann sagte er zu mir, Pokémotion, das ist total geil. Und da bist du ja sehr nah am Pokémon dran gewesen. Das war super, aber ich wurde nicht gebannt auf Instagram. Mir hat mal bei YouTube eine schöne E-Mail geschrieben, dass ich das sein lassen sollte. Ich habe das per YouTube an die Geschäftsadresse gekriegt. Also mein Account, den ihr gerade seht, der ist gekoppelt mit meiner Firmenadresse. Und da haben sie anscheinend gemerkt, weil ich habe diesen AI-or-Die-Account noch, haben sie irgendwie gemerkt, hallo. Und da habe ich eine ganz schöne Nachricht, also gar nicht böse, sondern nach dem Motto, hey, hör mal zu, geht so nicht, mach nicht. Seitdem heiße ich Cardemotion. Das war aber so ein freundlicher Hinweis im Sinne von, wir können es nicht gewährleisten, wenn die Company mal wieder auch bei YouTube durchgeht. Und da habe ich eine Warnung gekriegt. Seitdem heiße ich Cardemotion.
Das ist das Erste, was ich höre, dass das auch auf YouTube war. Also ich habe das immer mitbekommen, dass das halt nur auf Instagram war. Und das ist heftig. Also das ist good to know. Und für alle die irgendwie auf Social Media vielleicht sich eine große Community aufgebaut haben und das irgendwie im Namen haben. Ich will jetzt hier auch niemanden ermutigen, da irgendwie jetzt einen Neustart mit einem neuen Namen irgendwie zu machen. Aber man muss dieses Risiko für sich immer selber kalkulieren. Was steckt dahinter? Wie viel ist es einem wert, dass da irgendwie Poke drin steht? Und das muss jeder für sich selber kalkulieren. Ich möchte jetzt hier keine Panik irgendwie machen, aber das, was jetzt auch du gesagt hast, das ist halt, das passiert, ne? Und wenn die Leute es immer noch, oder wenn die Leute, wenn es die Leute immer noch gibt auf Instagram, die das halt im Namen haben, dann kann man jetzt sagen, ah, ihr habt Glück, weil irgendwann kommt's vielleicht. Und wenn die Leute sagen, ja, und mich interessiert das nicht, dann ist er halt weg, muss es jeder für sich selber halt kalkulieren. Deswegen, also jeder ist seines Glückes Schmied. Ich habe mir damals gedacht, boah, wenn ich jetzt wirklich von null anfangen müsste, boah, da wäre ich ganz schön traurig und ich weiß nicht, ob ich es nochmal von vornherein gemacht hätte. Sage ich ganz ehrlich.
Muss man ja auch sagen, ist, glaube ich, in der jetzigen Zeit auch wirklich ein bisschen unverantwortlich, weil stell dir vor, du hast einen Podcast und du nennst den einfach Poketalk.
Also.
Ja, also, das ist einfach nur dumm.
Ja, gut, da weiß ich jetzt nicht, wie das ist, ne? Wenn das,
ja, das geht.
Das ist ja, okay, weil das wäre jetzt das die Frage, geht.
Also,
ne?
du könntest rein theoretisch, kannst du jetzt sagen, also bleiben wir bei dem Beispiel NBA, du dürftest nicht suggerieren, dass du halt jetzt von der NBA ein Account bist. Das würdest du
ja, logisch,
Ad machen oder vom Pokémon und so weiter und so fort. Wenn du aber darüber sprichst, könntest du jetzt zum Beispiel sagen, wir sind ein NBA-Podcast. Das ist auch namentlich erlaubt, was du aber wiederum, das ist endlos, ne? Aber was du wiederum nicht machen darfst, ist, wenn du den jetzt nur bei Spotify hast und nicht gelistet unter einem anderen Account, damit wird es schwierig. Deswegen heißen die so das Fünftel-Viertel oder Basketball oder so weiter. Das sind dann nicht schützbare Begriffe. Und Trading Cards und so weiter sind halt nicht schützbar, während alles andere eindeutig Sammelkarten und Poke wohl in einem Ding. Also bei YouTube haben sie ja auch nicht gesperrt, sie haben ja nur darauf hingewiesen. Das fand ich ja auch die bessere Variante. Also im Sinne von, muss man aber fair sein, da haben die ja auch alle Daten, wenn du da im Creator-Programm bist. Deswegen konnten sie mich wahrscheinlich anschreiben und haben mir Bescheid gesagt, dass ich das bitte, also nicht, die haben mich gesagt lassen, sondern es könnte zu Bann führen.
Ne?
Ja, fand ich auch gut. Also YouTube ist sowieso viel geiler als Meta.
Genau, das finde ich aber auch sehr interessant, dass es da wenigstens eine Warnung gibt. Hey, überleg doch mal, ob du das nicht in irgendeiner Weise ändern wollen würdest, weil auf Instagram gibt's das nicht. Da werden einfach die Leute mehr oder weniger gebannt. Also die kommen gar nicht mehr in ihren Account rein, das weiß ich. Dann gibt's dann nur noch einen Hinweis, hat gegen unsere Richtlinien verstoßen und die Leute haben nicht mal die Möglichkeit, es noch umzuändern. Und ich weiß auch von größeren Creatern und auch von größeren Shops, weil da ist es ja nochmal anders wild. Wenn man, weil bei Shops, da muss man ein bisschen unterscheiden. Bin ich ein Creator, der über Pokémon redet, oder bin ich ein Pokémon-Shop, der davon profitiert, dass wenn ich Pokémon-Artikel suche, bei der Google-Suche, dass ich noch vor der offiziellen Pokémon-Seite komme, dann spreche ich ja nochmal von ganz anderen Problemen. Oder wenn ich ein Pikachu im Logo habe und so, ohne da jetzt irgendwen benennen zu müssen. Aber ich glaube, dann wissen Leute auch, von wem ich rede, weil man hat ja dann einfach Vorteile anderen Shops gegenüber. Und Ist das dann unlauterer Wettbewerb oder wie sagt man da, ne? Das ist dann eine Sache, die man nochmal anders bewerten muss, als wenn es rein Content Creating. Deswegen, da gibt's Unterschiede. Aber ich weiß, dass die Leute die Accounts einfach ohne, hey, nenn dich mal um, einfach gelöscht wurden. Und dann haben ja Menschen, die einen Shop haben, noch mal ganz andere Probleme, weil dann hast du eine Marke angemeldet, eventuell sogar hier beim Markenamt ganz offiziell alles angemeldet und Instagram scheißt irgendwo drauf und sagt, ist dein Problem und dein Account ist erstmal weg. Und wo erreichst du die Leute am besten? Über Social Media. Und da haben Leute wirklich Probleme gehabt. Und ich habe da auch mit Menschen, die hinter diesen Marken stehen, ich habe da auch ein bisschen mit den Leuten gefachsimpelt. Was kann man machen? Wie kann man sich umbenennen, dass es nicht ganz so den Bezug verliert? Also man hat da schon, dass man auch sagt, weil ich bin jetzt schon so lange in der Community drinne, klar kenne ich nicht alle, das habe ich jetzt bei euch beiden auch gemerkt, also alle kann man irgendwie gar nicht kennen, aber ich kenne doch tatsächlich sehr, sehr viele. Weil ich auf sehr vielen Messen bin, schon immer, also ich bin 22 auf meine ersten Messen gegangen, wo es vielleicht 2 im Jahr gab. Jetzt haben wir ja auch nochmal was ganz anderes. Das ist ja viel größer alles geworden. Also auf wie vielen Messen ich war, kann ich mittlerweile gar nicht mehr zählen, weil ich ja nicht nur in Deutschland auf Messen bin. Ich bin ja auch außerhalb von Deutschland. Ich bin ja auch in der Welt irgendwie auf Messen. Und das ist alles irgendwie dann groß geworden und man hat halt mit Gott und der Welt irgendwie zu tun. Und wenn ich auf Messen bin, dann ist es auch ganz egal, bin ich da als Gast oder bin ich da selber irgendwie als Aussteller. Das ist wie ein Klassentreffen. Man kennt alle oder die Leute kommen und sagen, ah, cool. Und man geht abends dann noch zusammen irgendwie essen mit seinen Leuten. Und wie gesagt, ich hab auch so meinen Inner Circle, meine Poke-Leute, mit denen ich richtig deepen Poke-Talk und sowas führe. Also wirklich, es gibt ja für mich nichts Besseres. Achtung, es ist total nerdig für alle, die das jetzt hören. Für mich gibt's nichts Besseres und Cooleres, als über Pokémon zu labern, zu philosophieren, was passiert noch in Zukunft. Und ich habe tatsächlich richtig coole Leute um mich rum. Und das liebe ich halt so an dem, was ich irgendwie tue, dass ich da echt geile Leute kennengelernt habe und mich auch immer freue, wenn man sich da irgendwie auf Conventions sieht und fachsimpelt. Und ja, wie gesagt, ich habe da meinen Inner Circle. Das sind immer so meine Leute, mit denen ich meistens auch unterwegs bin. Auf die lasse ich nichts kommen. Das sind meine Leute, die ich auch bei Deals zum Beispiel auch um Rat frage. Hennas, du wirst das kennen. Du wirst auch wahrscheinlich, wenn es um Deals geht, wirst du auch immer jemanden haben, bei dem du dich absicherst und so. Und ich habe einfach da auch meine Leute, mit denen ich überlege, hey, was kann ich für die Karte nehmen? Oder ich mache auch Deals oder die ich abwickle für andere. Das habe ich auch quasi auch durch meinen Namen oder durch die Bekanntschaften, die ich seit Jahren irgendwie mache, dass ich zum Beispiel für Deals oder für andere Deals irgendwie abwickle, weil die Leute mir vertrauen und mir auch vertrauen können. Das auch mal dazu gesagt. Das heißt, ich mache ja grundsätzlich auch irgendwie gar nichts anderes mehr. Irgendwie so gefühlt 24/7 Pokémon immer erreichbar. Also
wenn ihr gedacht habt, die Tanishu, ne, die macht hier Content und so, nee, die macht Deals. Die richtig großen Deals, weißt du, wo du dich absichern musst. Also für Hennas ist ja alles Kleingeld, ne? Der ist ja Arzt, also insofern, das ist für den ja kein Thema. Der kann ja sagen, ich kaufe einfach ein, ob er überteuert oder nicht, ist ja egal. Die Frage stellt sich auch nicht, aber das haben wir tatsächlich, ich muss das gelegentlich machen. Aber eigentlich will ich nur Zustimmung. Ich mag es überhaupt nicht, wenn jemand zu mir sagt, kauf es nicht. Also eigentlich will ich ja nur, dass jemand sagt, bitte kauf es, damit ich dann kein schlechtes Gewissen nachher habe.
Nee, das ist ja noch mehr Bestätigung. Wenn jemand sagt, kauf es nicht, dann kaufst du erst recht. Das ist ja noch besser, als wenn so jemand sagt, kauf das. Also,
damit man dann nachher behaupten kann, guck mal, ich hatte recht.
Nee, ist einfach nur dagegen sein, glaube ich. Also weißt du, wenn dir jemand verbietet, was zu tun oder sozusagen sagen, nee, mach das lieber nicht, das
ist geil, das ist tiefenpsychologisch auch ziemlich gut, weil ich hole hier ja gerade meine Kindheit nach. Ich durfte ja nie sowas haben, ich durfte ja nichts sammeln, ich durfte ja auch nichts haben. Das war ja so nach dem Motto, das ist ja alles nur Quatsch. Also ich wurde so, sag ich mal, sehr rational erzogen und nicht in so einer Freude. Und deswegen hole ich das ja gerade so exzessiv nach. Und Hennas, ich glaube, da sprichst du einen tiefen Impuls gerade an. Wenn dann jemand sagt, nee, das kannst du als Erwachsener doch nicht machen oder du kannst doch jetzt hier nicht irgendwie Pokémon-Karten den ganzen Sonntag sortieren. Och, kann ich.
Klar, ja.
Genau das.
Recht.
Ja, richtig. Oder du kannst deiner Tochter nicht so viel Pokémon-Quatsch kaufen. Doch.
Ich habe gestern Abend auch Karten sortiert. Ich finde das, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das beruhigt mich total. Ne? Ich habe gestern.
Ich sage das immer wieder hier. Ich sage das immer wieder. Andreas glaubt mir nicht, aber ich sage immer, das ist für mich meditativ. Ich kann da wirklich mal sortieren. Also.
Für mich auch. Mega. Also ich meine, wir haben ja heute, darf man das sagen? Wir haben ja heute Montag. Darf ich das überhaupt sagen? Ja, okay.
Du darfst nicht alles sagen, was du
möchtest. Wir haben ja heute Montag und gestern Sonntag, da glaube ich, da machen Leute auch irgendwie was anderes, als irgendwie sich da irgendwie hinzuhocken und Karten sortieren. Und ich bin da richtig so, ich habe mir ein bisschen Musik angemacht und habe da richtig schön Karten sortiert. Und das macht mir Spaß, da komme ich runter und das ist auch meine Meditation, wie das
ist. Aber das ist spannend, weil der Henner sagt es richtig. Also ich habe jetzt das Beispielkarten sortieren gebracht, aber ich glaube, ihr sortiert anders als ich. Also meine Sortierung ist ja, ich nehme ja nur PSA-Slabs quasi und tue die dann in den Koffer und überlege mir gerade, welche sind die, die ich jetzt behalte und welche sind die, die ich vielleicht weggebe. Und dann habe ich noch einen Tauschbinder. Was ich allerdings nicht mache, der Bulk geht bei mir in große Kisten. Und diese Kisten gebe ich dann hier im Teabag Center bei meinem Freund meines Vertrauens, gebe ich sie ab und sage hier und kriege dann einfach einen Betrag überwiesen und dann werden die da sortiert.
Boah, den musst du mir sagen, diesen Kontakt, weil irgendwie mein Bulk will keiner mehr kaufen. Also bitte,
was?
Sag mir, wer kauft Bulk?
Also, ich sage nichts Falsches. Ja, hier Flo, Happy Hippo, Teabag Center, ja, okay. Hamburg. Also da gebe ich meinen Bulk ab und ich weiß nicht, ob ich einen fairen Preis kriege, doch weiß ich kenne Flo, aber es ist halt so, dass ich da immer meinen Bulk abgebe und dort ist halt sehr viel Publikumsverkehr, auch von Kindern und so weiter und die kaufen dann für günstiges Geld halt ihre Bulkkarten zusammen, da müssen Eltern jetzt nicht immer nur das teure Pack kaufen, sondern wenn du da Evoli, gibt es einen ganzen Evoli-Ordner und da sind auch alle Evoli-Bulkkarten drin und die Kinder sind da völlig, also Feuer und Flamme und du zahlst
ja das nicht. Cool.
10 Euro pro Karte oder so.
Ja, das ist sonst ja
fair dort. Ja, deswegen. Ja. Aber das ist damit sehr viel Liebe gemacht. Aber ich bin nicht derjenige, der sortiert. Und der Henners ist ja sogar so einer, der guckt dann, ob die Karte nicht vielleicht 50 Cent wert ist oder so.
Boah, nee, also da bin ich auch raus. Also,
das ist nämlich Next Level.
Nee, also Bulk sortieren nach Sets und so, da bin ich, also da könnte ich mich ja tot sortieren, ne? Also da muss ich sagen, da bin ich auch raus. Ich habe auch eine Bulk-Kiste. Dann weiß ich halt, ich habe zum Beispiel Vintage Bulk, ist ja bei mir dann auch nochmal anders, ne? Bei mir, oder ab wann, Henners, ist denn was Vintage? Weil ich finde, wenn ich da eine Karte habe, wo 2006, 2007 so draufsteht, ist das für mich auch noch Vintage. Ne? Also das ist ja
für mich auch.
Das,
für mich
ja,
auch.
Und also alles, was ich so, so sehe, so unter 2010, finde ich halt schon irgendwie cool. Das zählt bei mir dann auch schon ein bisschen. Das würde ich jetzt auch nicht einfach so abgeben wollen, ne? Weil die auch noch anders aussahen. Wir hatten noch den gelben Rand, ne? Für die schon länger dabei sind, die kennen noch den gelben Rand, ist halt Nostalgie, ne? Und dann sehen die halt anders aus und dann erkennt man das ja auch. Hab ich modernen Bulk oder habe ich Vintage Bulk, ja.
Ja, da habe ich aber eine offizielle Definition. Ich finde, vor Sonne und Mond ist Vintage.
Na, ich
jemand,
hätte
der bei Astralglanz eingestiegen ist, kann ich Sonne und Mond gerade noch so mitnehmen. Das ist für mich noch so, ja, da bin ich auch noch. Und alles davor ist dann bei mir quasi, das ist dann schon zu weit weg, dass ich mich damit beschäftige. Also bei mir ist die Grenze Sonne und Mond.
Ja, krass. Ja.
Also X-Y würde ich auch noch mit dazu zählen.
Also okay.
Da wäre für mich die Grenze. Weil ich auch gerade überlegt habe, wo wäre meine Grenze denn eigentlich?
Ja, aber das ist schwierig. Ja, das ist schwierig.
Schreibt es uns in die Kommentare. Wo unbedingt ist die Grenze?
Ja, wo ist die Grenze zu Bulk?
Ja. Da würde mich wirklich interessieren.
Zu Vintage Bulk, ja. Oder Vintage generell, ne? Ja, das würde ich jetzt auch gerne mal wissen. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare.
Ja, guck mal, wir sind Profis geworden hier über die Zeit in diesem Podcast.
Unfassbar.
Was war denn die letzte Karte, die du verkauft hast?
Boah, ich bin ja auf sehr vielen Messen. Ich verkaufe ja immer recht viel.
Okay.
Ich glaube, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich glaube, dann nehme ich meinen letzten eBay-Verkauf, glaube ich. War, glaube ich, ein Dragonier PESA 9 First Edition. Das kann man dann ganz gut, genau, weil ich verkaufe natürlich auf Messen. Ich habe da auch Binder, wo an jeder Karte ein Preis dran steht. Da könnte ich jetzt nicht mehr, also das könnte ich jetzt nicht mehr sagen, ne? Aber dann nehme ich doch mal das. Da habe ich jetzt, ja. Also es geht immer mal wieder, verlässt was meine Sammlung. Dann muss ich dazu sagen, es ist eigentlich auch klar, dass ich auch mit Pokémon handle. Mhm. Weil ich finde es sehr schön, dass die Leute eigentlich denken, dass ich halt eigentlich nur Content mache. Weil ich will das gar nicht so publik machen auf Social Media. Klar tue ich auch mal eine Karte in meine Story hauen, die ich verkaufe. Aber die Leute sollen mich als Creator wahrnehmen. Und ich glaube, jedem ist klar, dass ich das Leben, was ich führe, dass das ein bisschen teurer ist, weil ich auch also die Leute, die mir folgen auf Social Media, die sehen nicht nur deutsche Messen, sondern auch Messen, wenn ich nach Amerika fliege. Ich war jetzt erst vor kurzem, in Kansas City auf der CollectorCon und das ist halt sehr interessant, weil mir fallen jetzt nicht so viele Creator ein, die sowas zum Beispiel machen. Ich will mich da jetzt nicht irgendwie vor alle anderen da jetzt irgendwie mogeln, aber es gibt nicht so viele Creator, die sagen, hey, ich gehe mal über die Grenze von Deutschland, weil ich meine, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was war das Weiteste, was ihr je was ihr je für eine Convention an Stunden hingelegt habt, zum Beispiel. Weil fürs Hobby reisen die Leute ja wirklich weit. Und bei mir ist dann schon, ich reise schon sehr, sehr weit. Aber na klar ist es auch für mich dann viel, wenn ich sage, ich fahre jetzt mal nach Hamburg in 5 Stunden. Das ist natürlich dann auch für mich weit, aber ich fliege halt dann auch mal einfach mal so irgendwo hin. Also ich habe jetzt gestern erst gebucht, kann ich ja jetzt auch sagen, die LA Collector Con gebucht und danach gehe ich noch nach Las Vegas über Weihnachten. Das ist halt auch klar, das ist ein Lifestyle, den muss man sich erstmal leisten, aber die Leute vergessen dann, ja, ich bin halt vorher erstmal auf Messe und bin da am Hasseln und kaufen und was das Zeug da natürlich hält. Und natürlich verbinde ich das immer ein bisschen mit Urlaub, Sightseeing. Und ich bin manchmal wirklich nur ein paar Tage irgendwo im Ausland. Jetzt habe ich von Las Vegas und L.A. erzählt, aber in 2-3 Wochen fliege ich nochmal nach Chicago, auch zur CollectorCon. Da bin ich tatsächlich nur für 4 Tage. Da muss man sagen, da ist ja der Jetlag, glaube ich, länger als der Aufenthalt, den ich da in Amerika bin. Und man muss halt sagen, ich mache das alles neben meinem normalen Job, weil die Leute immer sagen, hä, wie geht das? Wie kannst du das machen? Ich glaube, Eltern haben das, glaube ich, auch. Also Eltern haben auch so ein krasses Zeitmanagement. Ich habe keine Kinder. Vielleicht habe ich das im Blut, dass ich ein sehr, sehr gutes Zeitmanagement habe. Ich habe auch ganz normal nur 30 Urlaubstage im Jahr. Ich bin ganz normale Angestellte im öffentlichen Dienst und habe einen ganz normalen Vollzeitjob und mache das alles neben der Arbeit. Meine Arbeitskollegen und auch meine Chefs, die wissen alle, was ich tue. Und da ist keiner, der jetzt sagt, nein, du darfst nicht. Oder wenn ich jetzt, weil manchmal kommen irgendwelche Events, weil ich auch tatsächlich zu Events eingeladen werde. Es kommt auch tatsächlich mal vor, dass Pokémon sich meldet und sagt, hey, wir laden dich jetzt mal nach London ein oder irgendwie, was jetzt auch vor kurzem war. Und dann ist das manchmal sehr kurz, also das ist alles sehr spontan alles und ich sage immer, mein Name ist Tani Spontaneous und ich mache das dann halt einfach irgendwie und ich habe eine Arbeit, die sagt, ach so, du brauchst frei, ja, dann mach das doch und es geht immer irgendwie, also aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wenn meine Arbeitskollegen sagen, hey, ich habe da jetzt irgendwas Familiäres oder so, kannst du da vielleicht irgendwie, dann springe ich auch ein, weil ich bin ein großer Fan von eine Hand wäscht die andere und ich hatte jetzt zum Beispiel die letzten 3 Wochen hatte ich nur Spätdienst, weil bei mir ist es immer so, ich habe eine Woche Spät, eine Woche Frühdienst und ich habe dann eine Spätdienstwoche mit eingeschoben, weil einfach das Personell nicht anders gegangen ist und dann bin ich halt auch mal da, also es ist immer ein Geben und Nehmen und ja, ich arbeite viel und mache das alles, ich versuche immer so ein bisschen die Balance da ein bisschen zu halten, was nicht immer einfach ist, aber es geht irgendwie und ich gucke halt, dass ich das zeitmäßig halt irgendwie hinkriege, ja. Aber ihr könnt ja mal sagen, wie es jetzt bei euch ist, weil ich rede ja immer so viel, ich rede ja jetzt gerade wieder viel von mir.
Das ist total angenehm, ich finde das total super, also viele Leute schreiben mir immer zu Recht in den Kommentaren, ich würde so viel reden. Insofern bin ich ja total froh, dass ich das nicht muss. Und liebe Gäste, und ihr seht es auch, es liegt an euch. Ich lasse euch die ganze Zeit reden. Ihr müsst nur reden und was zu sagen haben. Aber Hennes, weißt du, wo ich uns beide sehe? Ich sehe uns bei Pat Flynn auf der Card Party.
Da sehe ich uns auch. Ja, es ist das eine ist Frage was. Der Zeit.
Und weißt du, was wir auch machen? Da bin ich fest von überzeugt, dass wir sagen, wir machen hier so mäßig, dass wir sagen Community-Ausflug. Also das heißt, wir machen da das direkt so. Ja, wir so 10, 15 Leute, die Bock haben und dann wird das so gesamtheitlich organisiert, weißt du, weil wir haben gemerkt, dass es viele Leute so im Hobby, gibt, die das dann so für sich alleine machen müssen oder vielleicht Leute haben, wo sie sagen, da weiß ich ja nicht so. Und durch diese Podcast-Nähe hier wissen die Leute halt, ob sie Bock haben, hier mit dem Andreas und dem Patrick irgendwie mitzufahren, weil da hast du ja schon Gefühl. Also im Sinne von, entweder nervt dich das oder nicht oder passt das vom Alter oder so. Und ich glaube, da sehe ich uns, Hennas, dass wir da sagen, ey, das organisieren wir einfach mal so weg, schreiben da einen Preis drauf und sagen, da kommen mal ein paar Leute mit. Aber das ist, glaube ich, eine ganz schöne Geschichte. Und ich will unbedingt zu Pat Flynn. Also die Pocket Monster, den müssen wir sehen. Und ich will auch noch zu Gary Vaynerchuk mit den V-Friends. Also insofern, das muss man auch gucken, wie das ist. Aber das eine muss ich beruflich
wieso. V-Friends? Warte mal, hier. Ja. Ach, den kennst du auch, ja?
Ja, ja, also Gary Vaynerchuk ist quasi derjenige, warum mein Business so läuft, wie es läuft. Und der hat ja V-Friends dann quasi jetzt selber als eigene Marke und so großes Vorbild und Lebenseinstellung und so. Und das geht halt hart zusammen. Und der ist auch schuld, warum wir jetzt gerade hier einen Poké-Talk haben. Würden wir sonst nicht haben, weil sonst hätte ich Hennas nie angeschrieben oder den Boxes nie angeschrieben. Das ist Gary Vaynerchuk, ja.
Also Gary Vee, also das sagt vielleicht den Leuten ein bisschen mehr, weil ich glaube, so in dieser Szene kennt man ihn schon und ich durfte ihn tatsächlich auch schon persönlich kennenlernen. Er hat mir sogar eine CTC, müsste das sein, unterschriebene, ich weiß gar nicht, es war so ein Kamel, war es. Also ich meine, du kennst ja die Vee-Friends wahrscheinlich. Und der Gary Vee hat mich tatsächlich angeschrieben, weil der hatte ein paar Creator gesucht, auch über die Grenzen von Amerika, weil also Gary Vee ist sesshaft in Amerika. Und er hatte mir eine Videonachricht geschickt und hat gesagt, hey, ich habe da sowas ins Leben gerufen, da müsst ihr nur eine Umfrage mitmachen und dann kriegt ihr ein cooles Paket mit einem Hoodie mit dazu. Und dann musste man so ein paar Fragen beantworten und dann hat man seinen eigenen V-Character bekommen. Und ich habe den Dailed-In-Dog bekommen und habe einen sehr coolen Hoodie. Hätte ich gewusst, dass du den so abfeierst.
Nee, nicht nur so ein bisschen.
Hätte ich den, dann hätte ich, weil das ist ja schon sehr witzig, ne? Also wie connected man in allem irgendwie ist. Dann hätte ich meinen Gary Vee V-Friends-Hoodie angezogen mit sehr meinem Dailed-In-Dog. Also
jeder hat jetzt gedacht, hätte ich dir geschenkt? Nein, angezogen. Ja, okay, so viel. Aber damit du das Phantom so ungefähr weißt, meine Frau und ich waren neulich ist auch schon ein Jahr her, in New York. Und wir sind tatsächlich nur zu dem Gebäude, wo sein Büro ist, gefahren, um ein Foto mit mir vor diesem Gebäude zu machen. Und so, und ich war so aufgeregt wie so ein kleines Kind und hatte mir fest vorgenommen, falls er da rumläuft, dann schreie ich auch. War also fest, das war ganz fest und es ist normalerweise nicht so meine Art. Aber das ist ja Gary Vee und ihr müsst jetzt wissen, es hört sich jetzt so ein bisschen an, als wäre der jetzt irgendwie so ein bisschen Hobbysammler oder so. Guckt euch das mal an, der macht was ganz anderes. Der weiß nur, wie es geht. Und dass wir jetzt über ihn reden, dass der weiß, wie es geht. Und das ist das alles Entscheidende. Und deswegen, Community-Vorbild, Visionsvorbild, Spaß haben Vorbild. Und die wichtigste Message ist, du musst nicht steinreich werden. Hauptsache, du wirst glücklich und darfst, glaube ich, aus tiefstem Herzen.
Der kann halt motivieren, ne? Das kann er halt, ne? In seinen Videos, weil er ist ja diesen Weg schon gegangen und der ist halt auch eine große Nummer in Amerika. Und ich war jetzt schon zweimal auf der National. Das ist die größte Sportkartenmesse der Welt. Die ist alle 2 Jahre in Chicago im Donald E. Convention Center. Also ich war einmal in Chicago und einmal in Atlantic City. Beide auf ihre Art super geile Messen, aber Chicago ist nochmal eine andere Nummer. Und als ich in Chicago war, weil ich hab auf meiner ersten National habe ich ihn schon kennengelernt, da hatte er einen Stand und in Chicago hatte er dann mit V-Friends einen richtig geilen V-Friends-Stand. Also das war richtig gut aufgestellt, weil bei der ersten National, da war es noch so ganz typisch, hey, ich habe Tische, ne, so wie man es halt kennt auf Messen. Und dann hat er so einen richtig krassen Booth gehabt. Und dann habe ich dann auch mit dem Handy dann natürlich auch Bilder gemacht und pipapo. Und er hat mir dann eine Karte geschenkt. Das fand ich schon sehr cool, weil natürlich, wenn ich dann halt solche Größen treffe, dann sage ich immer, hallo, ich bin die Tani, ich bin Content Creator aus Germany. Und dann freuen die sich immer. Die sagen dann immer, ey, bist du den ganzen Weg wegen dieser Messe jetzt nach Amerika geflogen? Und dann sage ich ja. Und es wurde ich jetzt tatsächlich in Kansas City auch öfters gefragt, hey, bist du extra wegen der CollectorCon nach Amerika geflogen? Und dann sage ich, nee, nicht nur, weil ich war nämlich eine Woche vorher war ich auf der Pokémon Worlds, weil ich da tatsächlich nicht jetzt direkt eingeladen wurde von Pokémon. Aber ich habe mich da registriert, weil da können sich Creator registrieren, wenn die halt sagen, hey, ich hätte da Bock, Content zu machen. Und dann geben die einem so einen Creator-Pass. Ne? Also die sagen, hey, du kannst dann dahin. Du musst dann auch nichts bezahlen dafür. Du kriegst einen Creator-Pass, hast dann auch so ein paar Goodies, kommst dann in extra Bereiche und siehst dann nochmal die Worlds. Also die Worlds ist quasi die Weltmeisterschaft, wo alles ausgetragen wird. Das TCG, Pokémon Go, Kamezin und Purpur, also die Switch-Sachen, Pokémon Unite, das sind Sachen, die werden da ausgetragen. Also man kann da richtig Weltmeister werden im Pokémon Go und sowas. Ne? Das ist halt schon irgendwie cool. Und das wollte ich mal erleben. Und da war ich in Anaheim tatsächlich dabei. Und wie cool ist bitte sowas, sowas mal mitzuerleben als Fan der ersten Stunde. Und ja, ich weiß, also für die Leute, die mich jetzt hier sehen, ich weiß gar nicht, ob ich es ihr wisst, aber ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt schon gesagt habe. Ich bin 37 und wie cool ist das bitte, dass man in dem Alter, und ja, ich weiß, es gibt Content Creator, die sind oder auch Leute im Hobby, die sind viel, viel jünger, aber wie cool ist das denn eigentlich, wenn wir Kinder der 90er sowas nochmal oder sowas miterleben? Und ich fühle mich da immer wie ein kleines Kind. Und ich darf Sachen erleben, auch dadurch, dass ich Content mache. Ich muss auch dazu sagen, als mich Pokémon jetzt dieses Jahr nach London eingeladen hat, als ich zurückgeflogen bin, habe ich echt geweint, weil ich das nicht, ich konnte das nicht realisieren, was ich da erlebt habe, dass Pokémon mich in meinem Alter da noch einlädt und mir sowas, also so einen Kindheitstraum erfüllt. Und ich habe ein Reel dazu gemacht und das, ihr wisst, Reels gehen gar nicht so lange, weil ich wollte jetzt demnächst wieder ein bisschen mit YouTube anfangen, aber Reels dauern tatsächlich nicht lange. Und dann musste ich in ganz kurzen Sätzen da immer erzählen, was ich da alles erlebt habe und konnte meine ganzen Emotionen da gar nicht reinpacken. Habe aber am Ende des Reels gesagt, ich weiß nicht, ob mein 11-jähriges Ich mir glauben würde, wenn ich meinem 11-jährigen Ich sagen würde, was ich da gerade erlebt habe. Und da werde ich dann tatsächlich dann da werde ich dann emotional, weil ich das nicht als selbstverständlich erachte oder betrachte. Ich bin sehr dankbar für das, was ich erleben darf. Und da werde ich dann auch tatsächlich ein bisschen emotional und freue mich dann darüber. Und dann kommen dann bei mir so ein paar kleine Tränchen, ja. Also weil ich das doch schon sehr fühle als 90er-Kind. Und wie gesagt, ich kann das gar nicht realisieren, dass ich das halt in meinem hohen Alter noch irgendwie so miterleben darf, ne?
Aber gerade diese Liebe zu Pokémon, ne? Also das ist ja das, was mich auch wieder reingebracht hat. Und das, wir sagen immer, das ist so ein Safe Space, ne? Wo du wirklich tatsächlich wieder ein Stück weit in deiner Kindheit bist. Und ist auch egal, wen wir da hatten, ob das jetzt der Poké-Ash war oder sag, wer es war. Jeder hat es gleich erzählt. Jeder hat genau dieses Gefühl wieder mitgebracht. Außer Andreas, der hat es verpasst früher, ne? Aber jeder andere hat es tatsächlich genauso berichtet, wie du es jetzt dargestellt hast, ja. Von daher sehr, sehr cool.
Ja, weil wir das mit Kindheit und Nostalgie verbinden. Ja, und das ist auch der Grund wahrscheinlich, Hennas, weil du bist ja auch eher so Team Vintage, weil ich habe manchmal so wirklich, ich kriege manchmal so ein richtiges Kribbeln, wenn ich so eine richtig coole Vintage-Karte sehe. Und es muss jetzt nicht immer irgendwie Base oder sowas sein, so Aquapolis, Neo Destiny geht ja bei mir auch voll ab, ne? Also, wenn ich sowas sehe, also so richtig geilen deutschen Vintage, also Vintage-Karten, da werde ich richtig kribbelig, ne? Also da kitzelt mir alles irgendwie und da bin ich voll Feuer und Flamme. Und ich meine, ich sehe ja bei dir auch im Hintergrund, da sind ja auch echt krasse Karten, aber da sind ja auch ein bisschen modern Karten. Also da kannst du mir ja mal sagen, bist du dann eher Team modern oder Vintage? Kannst du ja auch mal erzählen.
Also ich bin Team schöne Karten. Das ist wirklich das, was mich prägt. Eine Karte muss mich ansprechen, eine Karte muss eine Geschichte mithaben. Das ist ja, das was stimmt, ich auch immer wieder sage. Deswegen, ich habe einen guten Mix, glaube ich, aus Vintage und Modern. Finde gerade so die letzte Zeit im Modern ist extrem künstlerisch geworden, das sagen wir hier auch ganz oft. Und deswegen sind die Artworks, ich feiere die schon auch, aber ich habe genau diesen Effekt. Das ist, glaube ich, der Nostalgie-Effekt, der mich auch in dem Vintage-Bereich immer wieder mithält. wo ich Goldstars sehr mag, wo Skyridge eines der Sets ist, was ich auch als Kind total mitgefeiert habe. Also,
Skyridge bin ich auch voll drin, ne? Fühle ich komplett. Ja, ich meine, wir haben ja jetzt hier einen Podcast, aber ich habe zum Beispiel jetzt hier auch ein paar Karten liegen, weil ich weiß jetzt gar nicht, wollt ihr, dass ich irgendwas zeige oder so, aber
zumindest deine Lieblingskarte wollen wir zumindest auch noch wissen. Das, boah, das ist Pflicht.
Boah, meine Lieblingskarte, das ist also aktuell sehr, sehr schwer, weil ich meine, wie gesagt, alle sehen das ja so ein bisschen, dass ich ein bisschen gelb angehaucht bin, aber gerade aktuell hat es mir ein anderes Pokémon sehr angetan. Es ist ein lila Geist, der ein bisschen frech und ein bisschen, also der streckt auch gerne die Zunge raus. Den mag ich sehr, sehr gerne. Und zwar hat es mir Gengar sehr angetan. Und im Moment, ja, ist mein Fokus echt auf diesem Geist. Und ich würde sagen, aktuell habe ich eine, weil das wechselt ja auch immer so ein bisschen, aktuell habe ich eine Lieblingskarte. Hennas, du kennst es vielleicht, das ist das Neo Destiny Gengar in Deutsch, was, ja, also um das jetzt ein bisschen, wir sind ja beim Poketalk, man kann ja so ein bisschen Deep Talken auch. Neo Destiny ist, kann man ja sagen, eigentlich, wenn man es jetzt so über, oder wenn man über Sammeln spricht, das ist ja schon die Meisterklasse irgendwie, ne? Also gerade was deutsche Karten angeht, es gibt Karten, da wird auch gar nicht mehr so viel nachkommen. Also wenn man jetzt zum Beispiel jetzt, ich kann es ja mal zeigen, wenn ich es jetzt hier schnell finde.
Das dann jetzt haben wir gerade komplett verloren.
Ja, also ich freue mich, ich habe schon hier getrackt, 50. Minute, Hennas, Short, und du blendest die Karte ein. Das ist Service hier für die Leute, die nicht nur Modern kennen.
Naja, also ich muss es ja jetzt gleich auch beschreiben, weil die Leute, es gibt ja Leute, die hören diesen Podcast, deswegen muss ich sie ja jetzt zeigen und erklären.
Wichtig also so, ist vor allen Dingen, dass du Sorgen redest, damit die AI weiß, dass du gerade etwas zeigst. Also insofern, genau, die Bühne gehört dir mit der Karte zusammen.
Also ich zeige jetzt gerade eine Karte in die Kamera und man sieht einen, einen Geist, der sehr frech grinst. Also man sieht sehr viel Grinsen von dem Geist. Diesmal sogar gar nicht die Zunge, was ja Gengar auch sehr gerne rausstreckt, aber man sieht Gengars, ja, freches Grinsen und man sieht tatsächlich sehr wenig Holo. Und was man halt auch an der Karte sieht, also es ist erstmal, es ist ein deutsches Gengar, also ein dunkles Gengar in First Edition. Und für jeden, der ein bisschen deeper im Sammeln drin ist, weiß man, glaube ich, was das bedeutet. So Karten werden einfach, also nicht einfach mal so auf eBay angeboten. Das heißt, ich habe auch diese Karte nur gefunden über Kontakte. Es gibt bei so Karten gibt's immer sowas wie Headhunter, die einem dann Bescheid sagen, hey, der verkauft es, pipapo, aber auf eBay findet man sowas nicht. Wenn man ein dunkles Gengar auf eBay findet, dann ist es eigentlich ein unlimitiertes, also Neo Destiny limitiert, das ist schon eher Meisterklasse. Jetzt liebe ich ja diesen Geist sehr und bin sehr happy, dass ich diese Karte habe, und ich muss auch dazu sagen, es ist in meinem Besitz, in meiner Sammlung tatsächlich die seltenste Karte. Und wir reden hier von einer PSA 5. Und jetzt könnten sehr viele, ja, High-End-Sammler sagen, oder okay, jeder, der High-End sammelt, weiß eigentlich, was ich da in der Hand halte. Aber jetzt können sehr viele sagen, das ist ja nur eine PSA 5. Warum ich eine PSA 5 in meiner Sammlung habe, die für mich sehr, sehr wertvoll ist. Aber die Leute, die es wissen, eine PSA 5 bei so einer Karte ist auch schon sehr krass wertvoll, weil die Karte sehr selten ist. Diese PSA 5 gibt es insgesamt 3-mal, weil PSA, jetzt um auf dieses Gengar nochmal zu sprechen, PSA hat diese Karte, das dunkle Gengar in First Edition, insgesamt nur 7-mal gegradet. Ich weiß, Beckett auch. Bei Beckett sind es auch nur 7. Das heißt, wir haben generell eine super krass low-poppige Karte, die wirklich super selten überhaupt nur gegradet wurde. Und ich weiß, das beste Gengar von dem dunklen Gengar ist eine PSA 8. Ich weiß auch, wem die gehört, also in First Edition. Und ich bin sehr froh, dass ich dieses Gengar in der PSA 5 habe. Ich habe die Karte Raw gekauft. Und ich habe dann auch tatsächlich auch andere Leute drüber gucken lassen, auch mein Inner Circle, und habe dann gesagt, hier, ich will die Karte unbedingt. Was denkst du, was wird das für ein Grade? Und wir haben gesagt, eigentlich es müsste eine PSA 5 werden, wenn ich Glück habe, eine 6. So ungefähr. Dann habe ich die Karte eingeschickt über meinen Mittelsmann des Vertrauens. Grüße gehen raus an Slab Ogden. Und die Karte ist eine 5 geworden und ich bin super froh darüber, dass es eine 5 wurde und nicht irgendwie eine 3 oder eine 4. Das heißt, ich habe eine PSA 5, was eine Pop-3-Karte ist und somit ist es meine seltenste Karte in meiner Sammlung. Und deswegen würde ich auch sagen, dass es zumindest eins meiner Lieblinge ist, weil wenn ich jetzt meinen anderen Liebling zeige, ist tatsächlich auch ein Gengar. Aber das ist tatsächlich halt die seltenste Karte in meiner Sammlung. Ja, weil das andere mich auch noch ein bisschen anlacht, kann ich ja tatsächlich auch mal mein aktuell liebste oder
dafür sind wir da, um Karten anzugeben. Okay. Das ist hier der Sinn. Das finde ich total gut.
Ich muss aber immer die Karten noch aus den Hüllen holen, damit die nicht irgendwie
Nein, dann spiegelt das auch so, das mögen wir nicht.
Ja, also tatsächlich meine ich würde die beiden Karten tatsächlich beide aufs erste Treppchen bringen, weil die beide für mich meine liebsten Karten sind. Und wie gesagt, die andere Karte ist halt auch ein Gengar. Das ist Sabrinas Gengar. Ja, aus dem Gymset, aus dem japanischen Gymset. Und wir haben das gebannte Gengar. Und jetzt kommt vielleicht auch die nötige Randnotiz, was die Karte auch dann somit auch aufs Podium bringt. Ich habe die Karte als 12-jähriges Mädchen selber gezogen. Und die Karte ist eine PSA 10 geworden. Das heißt, die Karte war jahrelang in meinem damaligen Base-Set-Binder. Und für die Leute, die schon lange beim Sammeln dabei sind, früher waren die Binder so konzipiert, man hat gar keine Sleeves benutzt. Hennas, du weißt das wahrscheinlich. Man hat keine in den normalen Bindern, es gab das ja nicht, dass man da nochmal extra Hüllen drum gepackt hat.
Ich habe damals schon Sleeves benutzt.
Krass, doch. Aber das war ja dann bestimmt dieser Ringelordner, wo die Seiten schon größer waren. Weil bei meinem Base-Binder war es so, da konntest du gar kein Sleeve, da hat gar nichts dazwischen gepasst. Das heißt, die Karten waren nur in diesem Base-Binder und ich habe meine Karten immer sofort in den Binder gemacht und ich habe das große Glück gehabt, dass die Karte mit den anderen Karten, die ich noch gezogen habe, weil ich habe als Kind tatsächlich sehr viel Japanisch aufgemacht, weil meine Oma immer gesagt hat, oh, das ist viel günstiger und weil die Leute haben immer gefragt, hey, wie konntest du denn als Kind japanische Booster aufmachen? Auf dem Flohmarkt gab es Händler, die das hatten. Hm. Und dann war ich als Kind immer so unsicher, weil die Karten sahen ja, man sieht es ja von hinten, hä, warum steht da Pocket Monster drauf? Und ich war ja auch als Kind jetzt nicht super schlau, dass ich dann gesagt habe, aber nur weil die jetzt japanisch sind, sind die ja nicht gefälscht oder so. Ich bin dann tatsächlich zum Kiosk meines Vertrauens, wo ich sonst immer meine Booster gekauft habe und habe gesagt, hä, warum sieht denn meine Karte so anders aus? Oh, jetzt ist der Hennas.
Der Hennas verabschiedet sich pro Poketalk einmal. So. Das ist normal. Das Internet in Nürnberg, das ist völlig normal. Der tut dann immer so, als wäre nichts passiert.
Also kommt er gleich wieder.
Ja, also du darfst deine japanische Geschichte weitererzählen, weil ich finde japanische sowieso viel geiler als alles andere.
Ich habe tatsächlich eine sehr große japanische Sammlung. Also aus dem Grund, was ich gerade gesagt habe, dass ich als Kind sehr viel, also gerade so Neo Genesis, die Gym-Serie, da habe ich sehr viel Japanisch glücklicherweise durch meine Oma öffnen dürfen und habe, so wie es halt auch cool war früher auch als Kind, in jedem japanischen Booster war ja eine Holo drinne. Also in den Vintage-Boostern Japanisch, Gym und auch Neo Genesis, da war ja immer eine Holo drin. Also
das war garantiert. Das
war garantiert, dass eine Holo drin war. Und deswegen wollte auch auf dem Schulhof keiner diese japanischen Karten haben. Also der Fokus war ja gar nicht so auf diesen japanischen Karten. Die sahen immer wunderschön aus. Aber es wollte die keiner. Es wollten ja alle immer die deutschen Karten. Und somit sind die halt bei mir einfach so im Binder halt immer geblieben. Also ich bin auch froh, dass ich sowas nie irgendwie weggetauscht habe, weil wie gesagt, diesen Geist feiere ich gerade abnormal und für die Leute, die zum Beispiel jetzt nicht wissen, wo man sowas preislich einschätzen kann, gerade aktuell geht die Karte, glaube ich, für $3,000 ungefähr auf eBay. Also es sind auch wirklich Last Souls, die man hier benennen kann. Dazu muss man aber sagen, ich hätte diese Karte auch niemals verkauft, auch nicht für 5, 6, 7 oder 800 Euro. Das heißt, diese Karte, mir ist egal, auch wenn die jetzt irgendwann, weil man sagt ja immer, hey, jede Karte hat seinen Preis. Ja, das stimmt bis zu einem gewissen Punkt, aber sowas kriege ich ja niemals mehr wieder, weil ich weiß halt, ich habe die selber gezogen. Ich weiß ganz genau den Moment, wo ich auf dem Flohmarkt war, wo ich die als kleines Mädchen gezogen habe. Und es halt einfach nochmal ein anderes Feeling halt ist. Und genau dieses Gänger werde ich nicht mehr kriegen. Und ich weiß zum Beispiel, weil ich, da können mir jetzt auch mal die Leute mal in ihren Kommentaren oder in den Kommentaren schreiben, wie sie das finden. Ich bin zum Beispiel kein Fan vom Aufbereiten von Karten. Das ist, vielleicht hat das ist für mich nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass es für mich ganz wichtig ist, dass ich keine aufbereiteten Karten kaufe. Ich frage auch immer und ich bin auch der Meinung, dass zumindest die Verkäufer, mit denen ich Deals abwickle, dass die so, zumindest so ehrlich sind, zu mir zu sagen, hey, die Karte, da wurde nicht irgendwie rumgeschrubbt. Und ich meine jetzt nicht, dass man irgendwie mit dem Wattepad da irgendwelche Fingerprints irgendwie ein bisschen weg macht. Das ist für mich jetzt ganz normal. Aber sobald man da mit irgendeiner Polierpaste dran geht, bin ich raus. Also ich möchte keine Karten, bei denen es so ist. Und wer wirklich deep drin ist in dieser Szene und wer da mit Lupen, und es gibt Lupen, wo du das wirklich erkennst, ob man sieht dann zum Beispiel in dem Holo, sieht man kleine Kreise, wenn da jetzt mit Polierpaste, weil wie poliert man denn, indem man ne, also ich muss jetzt hier, ich muss das jetzt hier die Leute, die ja zuhören, man macht Kreise, wenn man poliert und man sieht es und auch wenn man es mit dem bloßen Auge nicht erkennt, man erkennt es mit Lupen und jetzt bin ich so deep drin in dieser Szene, dass ich zumindest, auch wenn ich jetzt gerade so eine Lupe nicht habe oder sonstiges, dann habe ich Leute, die sowas haben, Und die mir da bei einer Einschätzung helfen. Also ich will jetzt nicht sagen, ey, wie Leute irgendwie sammeln sollen oder so. Das ist nur meine Meinung. Meine Meinung ist jetzt nicht die Bibel, dass ich hier irgendwas irgendwie jemanden sage, hey, mach das nicht so und so oder du musst das jetzt so machen, wie ich es mache. Ich für meinen Teil kaufe keine oder versuche halt keine aufbereiteten Karten zu kaufen. Und bei sowas wie hier weiß ich halt ganz 1.000.000-prozentig, dass da niemand dran rumgerubbelt hat. Und deswegen hat das für mich nochmal einen anderen Faktor. Genauso wie meine Karten, die ich damals in dieser Kinonacht gekauft habe. Das sind Old Labels. Jemand, der auch wirklich drin ist in dieser Thematik, kennt den Unterschied zwischen Old Label und New Label. Da ist einfach so gut wie ausgeschlossen, dass da irgendwas rumgerubbelt wurde. Deswegen möchte ich, oder deswegen mag ich es eigentlich, dass ich Old-Label-Karten habe. Das sind Karten, die sind schon länger bewertet und man kann eigentlich auch zeitlich genau, das ist schon deeper Poketalk, ich weiß, kann man das schon sehr eingrenzen, wann dieser Hype, weil der kam ja aus Amerika quasi in Deutschland rübergeschwappt. In Amerika fing das an mit dem Aufbereiten und man kann das zeitlich schon ein bisschen eingrenzen und auch von den Cert-Nummern kann man sagen, schwierig. Also und deswegen, und das Problem hat man ja bei Vintage noch mal größer wie jetzt bei Modern, weil bei Modern-Karten, und da gibt's ja auch super schöne Karten, wo man eine Struktur schon hat, da kann man gar nicht, glaube ich, so groß drüber rubbeln. Wobei mir meine Pokémon-Leute auch schon gesagt haben, geht schon, geht alles. Man kann alles irgendwie bearbeiten und dass dann Leute auch mit Sprühfarbe und sowas Whitening wegmachen, da bin ich komplett fernab. Also ich kann jetzt nicht mit 100%iger Wahrscheinlichkeit sagen, ob ich nicht so eine Karte irgendwie in meiner Sammlung habe. Wissentlich habe ich es nicht. Und wie gesagt, möchte ich auch nicht. Und ich habe immer mal wieder, weil es halt so mein Anfangsset ist. Ich habe schon seit bestimmt 2, 3, 4 Jahren versuche ich so ein 9er-Set, Base-Set irgendwie hinzukriegen. Wobei wir alle wissen, dass die Starter auch im 9er-Bereich sehr, sehr teuer sind. Das heißt, ich kaufe mir immer mal wieder eine Karte. Jetzt die letzten 2 Karten, die ich mir gekauft habe, war es Quappo und das Gyarados, also alles in der PSA 9. weil in der 10, das ist schon sehr utopisch. Also ich kenne tatsächlich nur noch einen einzigen Sammler, der auch wirklich ein Full-Set hat. Da sprechen wir ja zum Beispiel beim Chanera, da haben wir ja nur 13 Zehner zum Beispiel, oder beim Machomai 16, glaube ich, vielleicht sind es 17 ja. mittlerweile. Das heißt, das ist ja schon sehr low-poppig, und da überhaupt noch ein Set zu haben, ist halt schon, das ist ja schon eine andere also das ist ja auch schon irgendwie eine Meisterklasse. Und deswegen würde ich sagen, ein 9er Set würde mir durchaus reichen. Das hätte ich auch gerne in einem schönen Frame. Da hätte ich einfach Bock drauf. Einfach, weil es halt so der Anfang war. Dann muss man dazu sagen, ich bin, klar, ich habe auch japanische und auch englische Karten, aber mein Herz schlägt für deutsche Karten, also für richtig seltene, auch vielleicht teure Karten, ja, aber mein Herz schlägt für deutsche Karten, auch aufgrund der Rarität oder der Seltenheit, weil da muss man, glaube ich, jetzt kein Profi in Pokémon oder sonstiges sein. Deutsch wurde viel weniger geprintet als zum Beispiel Englisch. Also der englischsprachige Raum ist ja viel, viel größer als der deutschsprachige Raum. Somit haben wir ja schon eine viel kleinere Stückzahl. Und wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal auf Neo Destiny zu sprechen kommen, das war eine Zeit, da hat sich einfach kein Mensch für Pokémon interessiert. Weil auch Pokémon hatte ja damals in den 90ern, Anfang 2000, die hatten ja ihre Hype-Zeit. Aber das hat ja dann nach 2001, 2002 hat es ja akribisch nachgelassen. Weshalb dann so Sets, die dann 2003 zum Beispiel rausgekommen sind oder 2002, weil Neo Destiny ist ja 2002, Skyridge ist 2003, das sind Sets, die waren damals gar nicht im Fokus, und die hat man an sich schon viel weniger geprintet, weil Pokémon wusste auch, die Nachfrage ist gar nicht mehr da. Früher war das einfach so, dass sich keiner etwas weggelegt hat. Heute ist das ja eine ganz andere Sammelkultur geworden, weil jeder tut sich irgendwelche Boxen 3, 4, 5 Mal holen, macht vielleicht 2 auf, den Rest stellt er weg. Das gab es früher nicht. Es wurde noch niemals im deutschen Raum ein deutsches Neo Destiny geöffnet. Das gab's nicht, weil sowas gibt's nicht. Also vielleicht hat das irgendwer, wenn irgendein Laden das irgendwo mal in seinem, also irgendein alter Spielladen, der das irgendwo mal im Lager irgendwie noch hat. Deswegen gibt's ja diese Karten absolut low-pop in so einer kleinen Stückzahl, weil es kommt halt einfach auch gar nichts nach. Da kommt mal eine Karte mit dazu, wie jetzt mein Gengar. Aber da kommt ja nicht der große Schwall dann halt dazu. Das heißt, es sind dann einzelne, und ich bezweifle, dass wir auch nächstes Jahr da über 10 in der Gesamtstückzahl irgendwie auch kriegen. Und das ist halt, das muss man halt wissen, dass es eine Zeit gab, wo Pokémon einfach einen ganz anderen Stellenwert hatte und auch sehr seltener und alles geprintet wurde. Und genau aus dem Grund, weil klar, diese High-End-Szene, die sich so auf Neo Destiny und so diese Zeit irgendwie konzentriert, das ist ein kleiner Kreis, aber es geht halt auch nicht größer, weil ja da gar nicht der Pott für alle irgendwie reicht. Also es geht auch gar nicht. Das heißt, die Neo-Sammler, die kennen sich alle untereinander. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich alle kenne, aber in Deutschland kenne ich schon eigentlich die meisten, die irgendwelche Neo-Karten irgendwie haben. Und also Neo Destiny-Karten haben. Also man kennt sich. Und das ist halt eine andere Sparte an Sammlern. Also das ist für mich, ich sehe das als Meisterklasse. Gerade aktuell muss ich aber sagen, selbst die ganzen Neo-Sammler, die schwappen jetzt auch drauf auf modern, weil aktuell ist einfach, es geht halt nicht weiter bei Neo Destiny. Das heißt, es steht und jeder weiß, wer was hat. Die Leute verkaufen es nicht, oder man kriegt dann über über Umwege dann halt raus, ja, der und der verkauft jetzt eins oder irgendwie. Aber da geht's ja nicht weiter. Das heißt, man muss ja dann irgendwie, um weiterzumachen, muss man ja dann irgendwie auch Hypes und so mitnehmen. Und gerade jetzt aktuell ist ja Modern mehr oder weniger super krass im Hype. Auch die japanischen Karten, auch was jetzt zum Beispiel jetzt mit diesem Sabrinas Gengar und so abgeht, die japanischen Karten, die gehen ja ins Nirvana. Also was ist denn da los? Oder wenn wir jetzt über das Van Gogh Pika oder so reden, ne? Das sind Karten, also klar, auch ich mache ja nichts anderes den ganzen Tag, als irgendwelche Prognosen mir anzuschauen oder auch mit Leuten darüber zu philosophieren und zu fachsimpeln, dass man sagt, hey, wo ist denn bei diesen Karten der Peak zum Beispiel? Es ist schon Wahnsinn, was da gerade abgeht. Und mich macht's ein bisschen traurig, wenn ich zum Beispiel auf einer Messe bin und ich habe in einem Binder habe ich alte Vintage-Karten und Modern-Karten, die zum Teil wesentlich mehr kosten, weil ich als Händlerin muss ja auch mich natürlich nach dem Marktwert dann auch richten. Und das macht mich ein Stück weit doch ein bisschen traurig, dass manchmal Vintage-Karten, die super schön sind, die noch das schöne Foil, also noch das schöne Holo und sowas haben mit Swirls oder wie ich als Kind immer Kringel gesagt habe, keine Ahnung, also als Kind wusste ich bestimmt nicht, was ein Swirl ist, aber ich habe mal gesagt, ein Kringel. Und ich bin zum Beispiel auch ein absoluter Kringel-Fan. Also ich liebe es, wenn ich Swirls auf Karten habe. Also, und das ist mir schon ordentlich was wert. Also ich muss auch dazu sagen, wenn ich eine Karte verkaufe, die ein Swirl hat, dann schreibe ich da auch mal 10 oder 20 Euro mehr drauf, weil für mich ist das, ich weiß, dass es Leute gibt, die darauf abfahren, weil ich bin genauso. Ich bin genauso.
Für mich waren das immer Sternschnuppen früher.
Weißt du? Ich fand das schön, ne? Also diese schönen Kringelchen. Das war immer besonders und es gibt ja auch so Doppelswirls und so. Also ich bin da voll anfällig für, ich gebe es zu. Ich schon immer, als Kind und jetzt auch. Und das ist bei mir dann nochmal ein bisschen besonderer. Naja, aber das macht mich so ein bisschen manchmal traurig, dass man Karten mehr oder weniger, also so ältere Karten schon fast schon hinterhergeschmissen bekommt. Und wenn man das so gegen diese ganzen modernen Karten, die jetzt übelst so im Hype sind, manchmal fehlt mir da ein bisschen das Verständnis, dass ich da eine Karte habe, die 26 Jahre alt ist und da eine Karte, die vielleicht 1 oder 2 Jahre alt ist, die aber das Gleiche oder auch wesentlich mehr kostet, da hört es bei mir ein bisschen auf, muss ich sagen. Also da fehlt
mir. Geil, ich fühle mich endlich hier als Älteste der Runde, ne? Unheimlich jung gerade. Unheimlich jung. Ich bin zwar mit Abstand am Ältesten, aber ich fühle ja gar nichts bei Vintage-Karten. Ne? Krass. Das ist ja so, dass ich bin ja genau derjenige, der jetzt den Markt für Modern treibt. Das ist ja genau, also ich bin ja exakt derjenige welche, weil ich würde ja niemals viel Geld für Vintage-Karten ausgeben, weil der Nostalgie-Effekt nicht hittet. So, und ich behaupte, dass nämlich auch wenn man die Altersverteilung zum Beispiel von diesem Channel hier anguckt, die Leute sind alle über 35.
Glaube ich auch.
Und da müssen einige Leute müssen mal schreiben, ob ihr wirklich alle mit Pokémon groß geworden seid oder ob ihr jetzt erst reingekommen seid. Und ich glaube nämlich maßlos, wenn die Leute über den Hype sprechen, die unterschätzen maßlos so Leute wie mich, die jetzt Eltern sind und dadurch im Pokémon und das als seriöses Hobby. Und das wäre meine Erklärung für die modernen Karten und auch die Evolution von Schwert und Schild in Kamisin und Purpur, dass die sich auf einmal gesagt haben, scheiße, wir müssen die Künstler da reinkriegen, sonst werden wir nicht langfristig so Käufer wie den Cardamotion hier bei der Schlange halten. Und das ist wie bei Lego, dass sie jetzt auf die ältere Käuferschicht und Lego selber Effekt, ich kaufe das für meine Tochter, aber in Wirklichkeit baue ich das mit meiner Frau auf. Das heißt, dieser Effekt, glaube ich, ist momentan so, deswegen brauchst du gar nicht so traurig sein. Ich weiß natürlich 100%, was du meinst. Ne? Also das ist bei mir so, wenn du sagst, ja nee, die heutige NBA, total geil und jemand sagt was Böses gegen Michael Jordan, dann habe ich auch keinen Bock mehr. Ich fühle das also zu 100%, aber das wäre meine Erklärung, weil jetzt momentan sehr viele Leute einfach Ü40 in das Ding reinkommen und sagen, ich kann jetzt nochmal dabei sein, während ihr nämlich so ein snobistischer, exklusiver Kreis seid, die sich gegenseitig seit einer halben Stunde hier zunicken und ich außen vor stehe, da kaufe ich dann meine Kappa-Dor von Shinji und dann bin ich glücklich. Da freue ich mich. Die kostet ja auch nichts, obwohl die ist auch teuer geworden in Englisch.
Und andersrum muss man ja auch sagen, glaube ich, wenn wir diesen Nostalgie-Effekt nicht hätten, dann würden wir, wenn wir jetzt einsteigen würden, ja, würden wahrscheinlich auch nicht die Karten von früher irgendwie mega geil finden. Aber wenn wir das nur mal stimmt. Artwork gegeneinander vergleichen, ja, dann kriegst du wahrscheinlich wenige Vintage-Karten, die irgendwie dann nochmal outstanding sind.
Gengar eben war ein gutes Beispiel für sehr spezielles Artwork. Also ja, mein, genau, ne? Mein Beispiel ist ja immer so, in Sonne und Mond oder die Rainbow-Karten, das war halt Schmutz. So.
Ja, hat es gerade geklingelt, habt ihr das gehört?
Du kannst gerne rangehen, Herr Henners. Ich kann das hier auch alleine.
Okay.
Ich könnte ja nicht an die Tür. Ja, natürlich. Hat man auch noch nicht. Guck mal. Henners. Ja, wollen wir mal ein Fazit ziehen?
Wenn Tani jetzt nicht da ist, ziehen wir mal ein Fazit, meinst du? Ja.
Genau. Also, könnten wir ja mal machen. Ja, gut, wir sind bei einer Stunde 13. Also, das war mal aus mehreren Sichten hier mal ein ganz anderer Poketalk. Ich finde das sehr spannend. Da sind wir ja sehr tief in Themen reingegangen, wo du dich immer zurückhältst, weil tief. Normalerweise ist ja.
Ja, du verstehst mich ja dann nicht mehr.
Richtig, und der Poketalk ist ja dafür da, dass wir ja manchmal sagen, der Anfänger findet es ganz cool und kriegt viele neue Sachen und der Experte wird es nicht tadeln. Also das alte Mozart-Zitat nach dem Motto, ah, das kann ich mir schon anhören, das ist ganz witzig, aber das ist jetzt nicht Deep Talk. Und finde, heute sind wir mal massivst Schritte weitergegangen. So tief waren wir, glaube ich, das letzte Mal vielleicht im Investing.
Ich bin wieder da.
Ja, wir freuen uns.
Wir
haben schon ein Fazit gemacht.
Ja, genau.
Ja. Okay. Ein Fazit jetzt von dem Podcast?
Ja. Mhm. Genau. Ich kann es jetzt nicht wiederholen. Du musst es dir anhören und musst dir hören, was wir gesagt haben als Fazit. Aber wie das hier gute alte Tradition ist, ne? Du hast die letzten Worte hier in dem Podcast und Henners hat die vorletzten. Du darfst sagen, was immer du möchtest. Du kannst tun und lassen, was du willst. Du kannst dich an die Pokémon-Community, Poketalk-Community wenden. Alles, was dir wichtig ist. Du kannst auch etwas, was nicht mit Pokémon zu tun hat, hier gerne reinrufen. Die Bühne ist komplett dir überlassen. Das Einzige, was du bitte nicht sagen darfst, ist: Andreas und Patrick, lieben Dank für die Einladung. Das ist verboten. Und damit übergebe ich an Henners. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Poketalk mit, verrate ich noch nicht, Henners, deine letzten Worte.
Als ob jetzt irgendjemand meine letzten Worte hören möchte. Nach der Angenehmigung.
So ist das, Prozedere. Nein, das ist wie so am königlichen Hof. Das können wir nicht ändern.
Ja, nee, ein, zwei Sätze will ich trotzdem noch loswerden. Ich fand es mega cool, mal wieder so tief in Vintage-Karten mit einzugehen. Und Tani, wenn du Bock und Zeit hast, wäre das für mich auch ein cooles Thema für das Poketalk-Spezial, wo wir wirklich mal richtig deep einsteigen könnten in das Thema Vintage. Da haben Andreas auch nicht dabei. Das ist dann, ne?
Also da bin ich auch nicht dabei. Das ist auch gut.
Ja. Sehr gerne.
Kriegen wir dann gut hin. Nee, hat mega viel Spaß gemacht. Und jetzt, Tani, die Bühne ist ganz deine.
Ich habe jetzt auch gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit eigentlich rumgegangen ist. Also es war super interessant. Also gerne, also Deep Talken bin ich immer am Start. Wie gesagt, ich mache auch nichts anderes irgendwie den ganzen Tag. Und wie schnell die Zeit jetzt hier rumgegangen ist. Für die Zuhörer oder Zuseher, wie auch immer, ich freue mich immer, wenn Leute auf mich zukommen, auf Conventions und wir einfach auch in der Community einfach ein bisschen quatschen und über Pokémon einfach philosophieren und wenn die Leute einfach sagen, hey, wie siehst du irgendwas oder ey, hast du mal Bock, irgendwie einfach nur über Karten zu labern oder ich zeig dir das, was ich habe, zeig mir mal, was du dabei hast. Ich freue mich immer, wenn Leute auf mich zukommen, bei Trade Nights, ich bin ja auch immer irgendwie irgendwo überall, kommt auf mich zu, weil ich dann auch manchmal Nachrichten kriege, oh, ich habe mich nicht getraut oder irgendwie. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil ich freue mich immer. Also kommt bitte und ja, wie gesagt, ich bin da sehr community-nah und lieb's einfach und kommt auf mich zu. Ich freue mich und ja, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht hier beim Podcast und ich weiß auch, wenn ihr es nicht hören wollt, aber vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, und vielleicht auf anderem Kanal oder hier in einem anderen Format oder wie auch immer, schreibt mich an. Ich bin dabei beim Deep Talk, bin ich immer mit am Start.
In dem Sinne, ciao.
Ciao.